Stell dir vor, du bist in so einem schwach beleuchteten Museum.
Okay, ich bin gedanklich da.
Und du stehst da vor so einer dicken Panzerglasvitrine. Darin liegt ein vergilbtes, antikes Pergament.
Ja, so ein richtig altes Dokument.
Genau. Und man starrt auf diese 1000 Jahre alten, extrem verdichteten Sätze und, naja, man fragt sich unweigerlich, was um alles in der Welt das eigentlich mit meinem modernen Leben zu tun hat.
Wahrscheinlich erstmal gar nichts, oder? Das denkt man zumindest.
Richtig. Es fühlt sich an wie ein rein historisches Artefakt. Faszinierend, ja, aber irgendwie völlig isoliert von der Realität, in der wir morgens im Stau stehen oder, weiß ich nicht, Konflikte am Arbeitsplatz austragen.
Na, absolut. Das ist diese typische historische Distanz.
Aber, und das ist der Punkt, sobald man dieses Panzerglas entfernt, also im übertragenen Sinne, ändert sich alles. Plötzlich riecht dieser Text förmlich nach dem feuchten Stein einer antiken Gefängniszelle. Er wird unfassbar greifbar.
Ja, und vor allem politisch subversiv und psychologisch messerscharf, wenn man mal genau hinschaut.
Exakt. Und damit schön, dass du bei unserer heutigen Tiefenanalyse dabei bist. Wir nehmen uns nämlich heute eine theologische Vorlesung von Dr. Matthew S. Harmon vor.
Er seziert da ja den Philipperbrief, richtig?
Genau. Speziell Kapitel 1, die Verse 27 bis 30. Also lass uns das mal aufdröseln. Dieser scheinbar verstaubte Text konfrontiert uns nämlich mit Dingen wie einer völlig fremden Staatsbürgerschaft, der Psychologie von Autorität und einer ziemlich unbequemen Wahrheit darüber, warum uns eigentlich erst tiefes Leid dazu zwingt, das Wesentliche zu sehen.
Ja, dieser Text, der reißt uns tatsächlich brutal aus jeder bequemen, distanzierten Leserperspektive heraus.
Total. Aber bevor wir uns da in die Details stürzen, setz uns doch mal kurz ins Bild. Was ist da der Kontext?
Also, um die Wucht von diesen vier Versen zu begreifen, müssen wir uns ganz kurz den Bauplan des gesamten Briefes ansehen. Paulus schreibt das ja aus dem Gefängnis. Ne?
Ja, stimmt.
Und genau bei Kapitel 1, Vers 27 betritt er sozusagen den eigentlichen argumentativen Hauptteil. Also von hier bis tief in Kapitel 4 spannt er einen riesigen Bogen.
Okay, also hier geht's quasi ans Eingemachte.
Genau. Und er rahmt diesen gesamten Block mit einer sogenannten Inclusio ein. Das ist eine literarische Klammer.
Was genau meinst du mit Klammer?
Also Begriffe wie Staatsbürgerschaft, Standhaftigkeit, Zerstörung und Rettung, die fallen ganz am Anfang dieses Blocks und dann tauchen sie am Ende spiegelbildlich wieder auf.
Ah, okay. Das heißt, für die damaligen Zuhörer war das ein klares Signal.
Exakt. Ein Signal, dass alles, was dazwischen liegt, eine untrennbare theologische Einheit bildet.
Was ich da ja auch faszinierend finde, ist diese chiastische Struktur, die er benutzt.
Oh ja, das ist brillant gemacht.
Er baut das alles wie so eine Treppe auf, oder? Also hin zu diesem einen zentralen Punkt.
Richtig. Hin zum absoluten Zentrum C, in diesem ABCBA-Schema. Das ist der Christushymnus in Kapitel 2.
Genau, wo das Wesen und die Demut und die Erhöhung von Jesus beschrieben werden. Und von dort geht die Argumentation dann die Treppe wieder hinab.
Ja. Das zeigt dem Leser halt, dass dieser Hymnus nicht einfach nur, schöne Poesie ist, die man sich an die Wand hängt.
Sondern der absolute konzeptionelle Motor des ganzen Briefes.
Genau. Der theologische Dreh- und Angelpunkt. Dr. Harmon verwendet dafür in seiner Vorlesung eine echt prägnante Analogie.
Lass hören.
Stell dir vor, du wirfst einen massiven Stein in einen ruhigen Kochtopf oder See. Der Stein, das ist dieser Christushymnus. Der Einschlag erzeugt den größten Spritzer, also das absolute Zentrum der Aufmerksamkeit.
Aber die Energie verpufft nicht einfach.
Richtig. Sie erzeugt so konzentrische Wellen, Ripple Effects, die sich über die gesamte Wasseroberfläche ausbreiten.
Das ist ein starkes Bild. Jede theologische Aussage im Philipperbrief ist quasi so eine Welle.
Ja, jede ethische Anweisung ist eine Welle, die von diesem Zentrum ausgeht. Und die Verse, die wir heute betrachten, also ab Vers 27, das ist im Grunde die allererste große Welle, die uns trifft.
Das ist der Moment, in dem Paulus seinen allerersten konkreten Befehl an die Gemeinde formuliert.
Genau, da wird die Theorie dann zur Praxis.
Und da wird es ja direkt spannend. In vielen deutschen Übersetzungen steht da oft sowas total Generelles wie führt ein Leben, das des Evangeliums würdig ist.
Ja, das klingt fast nach so einem netten Ratschlag für gutes Benehmen am Sonntag.
Aber das griechische Wort, das Dr. Harmon da in den Fokus rückt, das ist viel schärfer, oder?
Absolut. Das Wort ist Polytwiste. Da steckt Polis drin, also die Stadt oder der Staat.
Das heißt, er redet von Politik?
In gewisser Weise, ja. Paulus sagt explizit, übt eure Staatsbürgerschaft aus oder lebt als Bürger. Es geht um eine aktive Bürgerpflicht.
Okay, aber hier muss man doch den historischen Kontext von Philippi mit einbeziehen, sonst verpasst man völlig, wie provokant das eigentlich ist.
Definitiv. Philippi war ja nicht einfach nur irgendein unbedeutendes Dorf in Mazedonien.
Es war quasi Klein-Rom, oder?
Ja, genau. Es war eine römische Kolonie von immenser strategischer Bedeutung. Nach großen historischen Schlachten wie der bei Philippi, wo Octavian und Antonius gesiegt haben, wurden dort tausende pensionierte römische Elitesoldaten angesiedelt.
Also lauter Veteranen mit hohem Status?
Richtig. Und die Stadt genoss das sogenannte Ijus Italicum. Das bedeutete, sie wurde rechtlich so behandelt, als läge sie direkt auf italienischem Boden, in Rom selbst.
Krass. Das hieß dann Steuerbefreiung und das Recht auf Landbesitz, ne?
Ja, und vor allem, sie hatten den vollen Schutz der römischen Staatsbürgerschaft. In der antiken Welt war das wirklich pures Gold. Das war der ultimative Statusgarant.
Okay, aber hier wird es wirklich interessant. Wenn Paulus nun also ausgerechnet an die Christen in dieser super stolzen römisch geprägten Kolonie schreibt, übt eure Staatsbürgerschaft aus, meint er dann, sie sollen besonders gute, loyale Bürger von Philippi sein?
Die Gemeinde besaß diese begehrte römische Staatsbürgerschaft überhaupt nicht.
Ach echt? Das waren eher die unteren Schichten?
Genau. Das waren Händler, Handwerker, Sklaven, Frauen ohne rechtlichen Status. Die sahen jeden Tag diesen Reichtum und diese Arroganz der römischen Veteranen, gehörten aber selbst nicht dazu.
Das heißt, wenn Paulus sagt, lebt als Bürger, verlagert er die Loyalität komplett auf eine andere Ebene?
Exakt. Er spricht von der Staatsbürgerschaft in Gottes himmlischen Königreich. Später im Brief sagt er ja unmissverständlich, unsere Heimat ist im Himmel.
Er sagt diesen rechtlosen Menschen also quasi, ihr besitzt eine Staatsbürgerschaft, die dieses römische Jus Italicum wie billigen Staub aussehen lässt.
Ja. Und weißt du, was diese Forderung von Paulus so absolut authentisch und auch so gewichtig macht?
Seine eigene Vorgeschichte in dieser Stadt. Das ist diese irre Geschichte aus Apostelgeschichte 16, oder?
Genau die. Paulus und Silas gründen diese Gemeinde in Philippi, geraten in einen Konflikt,
werden dann auf den Marktplatz gezerrt, von den Stadtmagistraten verurteilt, blutig geschlagen und in den innersten Kerker geworfen.
Eine völlig brutale Situation.
Aber die Pointe ist ja, Paulus war von Geburt an römischer Staatsbürger. Er hatte sozusagen den Pass.
Richtig. Er hätte, als man ihm die Kleider vom Leib riss, nur sagen müssen, Civis Romanus sum. Ich bin römischer Bürger.
Einen Römer ohne Prozess zu schlagen, das war ja ein Kapitalverbrechen, oder?
Absolut. Das hätte die Magistrate selbst den Kopf kosten können. Aber was macht Paulus?
Er schweigt. Er lässt diese brutalen Schläge über sich ergehen und zieht diese Trumpfkarte erst am nächsten Morgen. Warum dieses psychologische Spiel? Ich meine, warum nicht den Schmerz vermeiden?
Weil es ihm in dem Moment gar nicht um seinen eigenen physischen Komfort ging. Er wollte ein massives theologisches Statement setzen.
Für die Gemeinde?
Ja. Er wollte dieser neuen, verletzlichen Gemeinde, die eben zu 99% keine römischen Rechte besaß, etwas vorleben. Hätte er sofort seine römische Karte gespielt, hätte er sich selbst geschützt, ja?
Aber er hätte den anderen signalisiert, schaut her, irdischer Status ist das, was dich rettet.
Genau, und das hätte diese soziale Kluft zwischen ihm und den einfachen Leuten in der Gemeinde zementiert. Indem er die Schläge auf sich nahm, solidarisierte er sich physisch mit den Rechtlosen.
Wow, er bewies quasi mit seinem eigenen Blut, meine Loyalität zu Christus übersteigt alles andere. Ich werfe meine irdischen Privilegien dafür buchstäblich in den Staub.
Richtig. Er nahm den Philippern jede Ausrede. Sie konnten nie sagen, ach Paulus, du forderst hier leichtes Leiden. Du bist ja durch deinen Status safe.
Er entwertet die irdische Staatsbürgerschaft komplett. Aber diese himmlische Staatsbürgerschaft wirft ja auch ein ziemlich praktisches Problem auf.
Welches meinst du?
Naja, wie lebt man das im Alltag, wenn man physisch noch auf den Straßen dieser römischen Kolonie rumläuft? Wir brauchen doch Regeln, so eine Art Gesetzbuch für diese parallele Realität.
Ja, und da führt Dr. Hamon den Begriff der Verfassung ein.
Die Constitution.
Genau. Das Evangelium ist nicht einfach nur ein historischer Bericht. Es ist nicht nur die Eintrittskarte in den Himmel, die man in die Tasche steckt und dann wartet.
Sondern?
Es fungiert als die buchstäbliche Verfassung, das absolute Grundgesetz für das Leben im Königreich, während wir physisch noch in einer gefallenen Welt unterwegs sind.
Also was bedeutet das im Alltag? Das berührt ja extrem die menschliche Psychologie.
Inwiefern?
Naja, wenn wir ein Gesetz haben, dann befolgen wir das ja oft nur dann, wenn jemand zuschaut.
Oh ja, das stimmt.
Stell dir vor, du bist nachts auf einer leeren Autobahn unterwegs. Limit ist 100. Die Straße ist trocken, weit und breit kein anderes Auto. Du fährst 120, weil, warum nicht? Es hat ja scheinbar keine Konsequenzen.
Jeder kennt das.
Aber plötzlich, direkt hinter der nächsten Kurve, siehst du die reflektierenden Streifen von so einem Polizeiauto auf dem Standstreifen. Was machst du?
Voll auf die Bremse treten.
Genau. Dein Fuß wechselt instinktiv auf die Bremse, noch bevor du überhaupt bewusst nachdenkst. Die Verfassung der Straße, also die STVO, galt ja die ganze Zeit. Aber erst die Sichtbarkeit der Autorität erzwingt den Gehorsam.
Und exakt dieses Phänomen des geprüften Gehorsams adressiert Paulus in Vers 27 direkt.
Weil er ja gar nicht vor Ort ist.
Genau, er sitzt hunderte Kilometer entfernt in Gewahrsam. Und er sagt den Philippern, egal ob ich komme und euch sehe, oder ob ich abwesend bin. Er ist nicht ihr physisches Polizeiauto.
Er sagt quasi, verhaltet euch nicht wie Kinder im Spielzimmer, die sich nur benehmen, wenn die Eltern im Türrahmen stehen.
Richtig. Das menschliche Gehirn neigt stark zu so einer performativen Integrität. Aber Paulus fordert eine Integrität, die völlig unabhängig von menschlicher Aufsicht funktioniert.
Der Gehorsam muss intrinsisch sein, angetrieben von der Identität als himmlischer Bürger.
Nicht aus Angst vor dem kontrollierenden Blick des Apostels.
Aber hey, dieser intrinsische Gehorsam wird extrem schwer, wenn der Druck von außen steigt. Und die Gemeinde in Philippi war ja massiven Feindseligkeiten ausgesetzt, oder?
Oh ja, enormem gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Druck. Wer da nicht am Kaiserkult teilnahm, bekam sofort Probleme auf dem Marktplatz.
Deshalb fordert Paulus sie auf, Zitat, in einem Geist standzuhalten. Das Bild, das sich mir da immer aufdrängt, ist American Football.
Ah, okay. Wie meinst du das?
Wie so eine Offensivline. Fünf massive Spieler, die haken sich Schulter an Schulter ein. Ihre einzige Aufgabe ist es, sich als geschlossene Wand gegen diesen anstürmenden Gegner zu stemmen.
Das ist ein ziemlich gutes Bild dafür.
Weil ein einzelner Spieler, so stark der auch sein mag, der wird sofort isoliert und überrannt. Nur die geschlossene Linie hält den Raum.
Das ist eine perfekte physische Repräsentation. Allerdings fügt Paulus da eine ganz entscheidende theologische Nuance hinzu.
Welche?
Wenn wir das mit dem großen Ganzen in Verbindung bringen, also wenn er von einem Geist spricht, dann meint er nicht bloß menschlichen Korpsgeist oder Teamwork mit kleinem T.
Sondern?
Der Kontext legt sehr nahe, dass es sich um den Heiligen Geist handelt, also großes G. Die Kraft, die diese menschliche Mauer zusammenhält, ist keine eigene Willensanstrengung. Es ist der Geist Gottes, der sie als Kollektiv ermächtigt.
Das ist echt spannend, gerade wenn man sich mal anschaut, wie Glaube heute oft gelebt wird. Unsere westliche Kultur liebt ja den robusten Individualisten.
Oh ja, absolut.
Das moderne Mantra lautet doch oft, nur ich, meine Bibel und Jesus. Ich brauche den Rest nicht. Institutionen stören nur.
Und genau diese individualistische Hybris zerlegt der Text in seine Einzelteile. Dr. Hamon erzählt in der Vorlesung von einem Pastor, der eine Predigtreihe über den Hebräerbrief hielt.
Und der Titel dieser Reihe war genial.
Hilf mir, in den Himmel zu kommen.
Ja. Das bringt das so auf den Punkt. Christsein ist ein Gemeinschaftsprojekt.
Es ist kein Solo-Überlebenstraining. Du kannst diese himmlische Staatsbürgerschaft nicht als isolierter Satellit leben. Wenn der Druck steigt, bricht der Individualist zusammen.
Du brauchst die Leute links und rechts in der Offensive leihen. Die dich erinnern, wenn du die Verfassung vergisst.
Die dich stützen und korrigieren. Paulus nutzt in Vers 28 übrigens ein ganz spezifisches Wort für den Umgang mit dieser Feindseligkeit.
Was für ein Wort?
Er sagt, sie sollen sich durch die Gegner in keiner Weise erschrecken oder einschüchtern lassen. Das griechische Wort dafür, Ptyromone, hat einen krassen militärischen Hintergrund.
Das war doch das mit den Pferden, oder?
Genau. Es wurde in der antiken Literatur oft für Kriegspferde verwendet, die in der Schlacht in Panik geraten.
Wenn man sich das mal vorstellt, ohrenbetäubender Lärm, schreiende Menschen, Blut. Wenn so ein Pferd deiner Formation scheut und sich aufbäumt, das stiftet völliges Chaos.
Es durchbricht die eigenen Linien und öffnet dem Feind eine Lücke. Und Paulus sagt, lasst euch nicht in so eine blindwütige Panik versetzen, wenn die Verfolgung auf euch einprasselt.
Weil, wenn die Gläubigen da zusammenstehen und eben nicht wie scheuende Pferde in Panik geraten, das hat ja einen unglaublichen psychologischen Effekt auf die Gegner.
Total. Dr. Harmon arbeitet das super heraus. Für die Gegner ist diese unnatürliche Ruhe der Christen ein klares Zeichen ihrer eigenen Zerstörung.
Weil sie merken, unsere stärksten irdischen Waffen, Boykott, Gewalt, das prallt völlig ab. Wir kämpfen gegen eine Macht, die wir nicht besiegen können.
Ja, und gleichzeitig ist es für die Gläubigen das Zeichen ihrer Errettung.
Aber dieses Aushalten führt uns direkt zu der wahrscheinlich schockierendsten Aussage des ganzen Textes, nämlich in Vers 29.
Wo Paulus die Perspektive wechselt.
Genau, da redet er über zwei göttliche Geschenke. Zwei Dinge, die den Gläubigen, Zitat, gnädig gewährt wurden.
Ja, das Wort basiert auf Gnade, also unverdiente, hochgradige, privilegierte Geschenke Gottes. Das erste, der Glaube an Christus.
Ah, sagt jeder sofort Amen. Glaube als Geschenk, das feiert man. Aber das zweite Geschenk bricht echt mit jeder menschlichen Logik. Er sagt, es ist uns auch geschenkt, für Christus zu leiden.
Ja, Leiden als Geschenk, das ist hart.
Ich vergleiche das immer mit dem Auspacken von Weihnachtsgeschenken. Stell dir vor, du reißt das erste Päckchen auf, genau das, was du dir gewünscht hast. Pure Freude.
Okay.
Dann kriegst du das zweite Päckchen. Du packst es aus und es ist so ein richtig kratziger, hässlicher Pullover in der falschen Größe. Du sagst höflich Danke, aber eigentlich willst du sofort den Umtauschbeleg.
Niemand will leiden.
Eben. Unsere ganze Kultur ist darauf programmiert, Schmerz zu vermeiden. Warum in aller Welt nennt Paulus, der da gerade im feuchten Kerker sitzt, Leiden ein Geschenk?
Das ist zutiefst kontraintuitiv. Aber Dr. Harmon liefert die Erklärung. Leiden hat eine unglaubliche psychologische Funktion. Es zerstört die Illusion von Autonomie.
Es zwingt uns, uns auf das zu konzentrieren, was wirklich zählt.
Genau. In komfortablen Zeiten richten wir unseren Fokus auf total triviale Dinge. Karriere, der Streit mit dem Nachbarn, sozialer Status.
Wir vergessen quasi, dass wir himmlische Staatsbürger auf der Durchreise sind.
Richtig. Leiden funktioniert wie eine Linse. Es fokussiert das Licht und brennt alles weg, was keinen ewigen Bestand hat. Es offenbart schonungslos, was wir wirklich wertschätzen.
Dr. Harmon führt da in der Vorlesung eine medizinische Studie an, die mich echt umgehauen hat. Da ging es um Patienten mit tödlichen Diagnosen.
Ja, Leute, denen gesagt wurde, sie haben noch 6 Monate zu leben.
Man erwartet da ja völlige Verzweiflung. Aber die Forscher haben festgestellt, dass diese Diagnose, also dieses ultimative Leid bei den Patienten, eine laserartige Klarheit ausgelöst hat.
Diese Illusion der Unsterblichkeit wurde zerschmettert.
Exakt. Plötzlich war es völlig egal, ob das Auto einen Kratzer hat oder ob man auf der Arbeit übergangen wurde. Der Fokus lag nur noch auf Familie, Vergebung, Spiritualität.
Das Gehirn ordnet seine Prioritäten radikal neu, weil die alltäglichen Ablenkungen wertlos werden. Aber das wirklich Erschreckende an der Studie, und das hebt Harmon besonders hervor, war der zweite Teil.
Die Patienten, die plötzlich in Remission gingen, ne?
Ja. Menschen, denen die Ärzte sagten, ein Wunder, sie werden leben. Man sollte ja meinen, dass diese Leute ab da jeden Tag in purer Dankbarkeit leben und diesen messerscharfen Fokus nie wieder verlieren.
Das wäre logisch.
Aber die Studie zeigte die tragische Realität. Als die Bedrohung weg war, dauerte es oft nur wenige Monate, und diese Leute fielen wieder in alte, völlig destruktive Denkmuster zurück.
Der Nebel der Trivialitäten kam zurück. Sie regten sich wieder über den Nachbarn auf.
Genau. Das Leid hatte sie zentriert. Die Abwesenheit von Leid ließ sie wieder abdriften.
Und genau deshalb nennt Paulus das Leiden ein Geschenk. Nicht, weil Schmerz cool wäre. Gott ist kein Sadist.
Nein, überhaupt nicht.
Sondern, weil es ein harter, kratziger Anker ist, der uns daran erinnert, das hier ist nicht unser endgültiges Zuhause. Es schärft die ewige Perspektive.
Es hält die himmlische Staatsbürgerschaft aktiv, wenn wir sonst einfach von der Kultur assimiliert würden. Wir sind aufgerufen, als Bürger dieses Reichs zu leben, das Evangelium als unsere Verfassung zu nutzen,
uns in unserer gemeinschaftlichen Offensive Line zusammenzuschließen
und eben sogar harte Zeiten als ein fokussierendes Geschenk zu betrachten.
Wahnsinn. Ein echt intensiver Text. Also, bevor wir uns für heute verabschieden, wollen wir dir als Zuhörer noch einen letzten provozierenden Gedanken mitgeben. Etwas zum Kauen für den Rest des Tages.
Genau. Wenn das Evangelium die wahre Verfassung unserer Existenz ist, welche ungeschriebenen Gesetze unserer modernen, irdischen Kultur befolgst du aktuell noch aus reinem Automatismus, obwohl sie eigentlich längst gegen deine himmlische Staatsbürgerschaft verstoßen?
Da muss man wirklich mal drüber nachdenken. Das war unsere Tiefenanalyse für heute. Im Namen des gesamten Teams, danke fürs Zuhören, bleib standhaft und bleib neugierig.